Horchamoin, ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert.
Hallo Michael.
Hallo Matthias.
Ich sehe einen zutiefst betrübten und trotzdem grinsenden Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten.
Ja, weil es doch schön ist, wenn der eigene Verein absteigt. Das ist natürlich nicht schön, aber schön ist, wenn dieser Abstieg von Gesängen begleitet wird, die tiefe Verbundenheit zwischen Spielern und Fans bekunden. Ich konnte ja selber nicht im Stadion sein, weil ich witzigerweise beim 1. FC Nürnberg Tennis gespielt habe. Ich spiele einer
vielleicht erfolgreicher als der Club.
Nein, Fußball genauso erfolgreich. Also in dem Fall hat der Club gewonnen, also ich verloren. Ich spiele aber auch, glaube ich, in meine Tenniskumpels mögen es mir nachsehen, in einer der schlechtesten Tennismannschaften ever. Ja. Ich bin da auch einer der schlechten, habe auch verloren. Ich habe sowohl im Einzel als auch im
Doppel verloren. Ja, aber jetzt hat sich jetzt ein komisch angehört, ne?
Und also ich trage sozusagen, ich trug entscheidend zur Niederlage bei. Aber weil ich eben im Prinzip am Pfalzner Weiher, da ist ja die Tennisanlage des 1. FC Nürnberg, war, konnte ich erstens die Gesänge aus dem Stadion schön hören, die schallen darüber und auch dann nach dem Spiel die Fans hören, die wirklich dann noch zum Pfalzner Weiher sind, um ihre tiefe Verbundenheit eben zum Ausdruck zu bringen. Also man kann mitnehmen, sportlich abgestiegen, ja, die Verbrüderung Fans, Spieler erreicht, auch da ein Jahr. Das lässt mich wiederum hoffen für den Wiederaufstieg, der zum Ende der Saison 2019-20 feststehen wird.
Also ein bisschen hört sich schon so an, dass dieses Schönreden, der Vorwurf, der ja den Clubfans immer wieder gemacht wird, weil eigentlich war es eine desaströse Saison. Also wir wollen eigentlich hier nicht so viel über Fußball reden, aber das muss jetzt schon mal erlaubt sein. Na, beim Abstieg des 1. FC Nürnberg. Gleichzeitig Fürth hat sich gerettet, bleibt in der zweiten Liga. Dann loben die Fans schon und freuen sich schon auf Derbys und wieder auf richtigen Fußball. Also ein bisschen lächerlich hat sich das für mich auch schon angehört.
Ja, man kann es ja, wenn man sarkastisch argumentieren würde, könnte man künftig mit der Bahncard, mit der Bayerischen relativ weit kommen, mit diesem Regio-Ticket. wenn es Ingolstadt schafft, kann man nach Ingolstadt anfahren, nach Regensburg, nach Fürth, was haben wir noch? Heidenheim ist nicht weit, da muss man ein bisschen Baden-Württemberg mitbezahlen. Also es wird ein regionalerer Fußball im nächsten Jahr werden. Es wird ein schlechterer Fußball werden, aber das kann uns ja nur recht sein. Und weil du sagst, schönreden, ja mein Gott, seit ich auf der Welt bin, 52 Jahre ist es her, ist der Club 10-mal abgestiegen, 9-mal aus der ersten Liga, 1-mal aus der zweiten. Und was soll man denn machen? Das ist ein Teil meines Lebens sozusagen. Immer wieder muss ich damals mich befassen.
Vielleicht braucht man das auch.
Ich komme ja nicht raus aus der Nummer. Ich könnte einen Verein wechseln, das kann ich aber auch nicht. Liebe, Glaube, Leidenschaft, sage ich da nur. Insofern muss man das doch einigermaßen gefasst nehmen.
Und ein paar schöne Fahrten wird es ja trotzdem geben, also es bleibt nicht in der Region, sondern wir haben natürlich wunderbare Gegner, wie einen gewissen HSV.
Genau.
Wir
fahren nach Berlin. Ja, Berlin ist, da würde ich jetzt mal ein Fragezeichen machen, ob wir nach Berlin fahren, weil die können ja noch aufsteigen.
Das stimmt, das ist richtig. Also,
aber vielleicht fahren wir dann nach Stuttgart, weil die wiederum können noch absteigen.
Das wäre ein heißes Relegationsspiel, Union Berlin gegen den VfB Stuttgart. Genau.
Da würde ich dann Berlin die Daumen drücken.
Okay.
Weil also du glaubst, ich finde ein cooler Verein, Union Berlin.
Ja, das ist ein cooler Verein auf jeden Fall. Alte Försterei, geiles Stadion. Aber für den Club wird es dann in der nächsten Saison nicht ganz einfach. Also wenn man sich echt überlegt, dass man am Anfang gedacht hat, naja gut, Köln und HSV sind weg.
Genau.
Und jetzt kommt es ganz anders. Paderborn in der ersten Bundesliga vielleicht.
Vielleicht.
Also, ja, schauen wir mal.
Aber wie auch immer, ich gehe halt dann in die zweite Liga und gucke mal halt die Megateams aus Sandhausen und Heidenheim an und freue mich über 3 Punkte.
Ich erinnere mich noch, wie du nach dem Aufstieg erzählt hast, dass du dich sehr freust, eben genau dort nicht mehr fahren zu müssen.
Hilft ja nichts. Hilft ja nichts. Wenn die in der zweiten Liga bleiben.
Genau. Heidenheim hat ja sogar einen Aufstieg auch mit dran geschnuppert.
Absolut, also es ist auch Sandhausen.
In dieser Liga ist alles möglich. Auch, dass der Club in der nächsten Saison wieder aufsteigt. Aber wie gesagt, eigentlich ist es ja nicht unser Thema im Horchamal-Podcast. Wir versuchen immer ein bisschen über die kommunalpolitische, landespolitische, manchmal sogar über die bundespolitische Lage zu sprechen. Und wir haben ein paar so Sachen rausgepickt. Ein Thema, was ja die Stadt Nürnberg, aber auch inzwischen die Nachbarstadt immer wieder beschäftigt, seit Jahren, Jahrzehnten kann man sagen, der Frankenschnellweg, ein Reizwort in der Metropole. Und jetzt gibt es ja nochmal ganz neuen Zündstoff, nämlich die Fürther befürchten, dass sie durch den Ausbau des Frankenschnellwegs mehr Verkehr in ihre Innenstadt bekommen würden. Und ein Gutachten hat sich zumindest so ausgedrückt, dass man auf diesen Frankenschnellweg verzichten könnte. Was er auf den Mühlen aller Gegner des Frankenschnellwegs, die ja sagen, in der heutigen Zeit völlig eigentlich aus der Zeit gefallen letztendlich aufgrund der Kosten, die da im Raum stehen und prallen jetzt wieder mit voller Kraft mit den Befürwortern aufeinander, die sagen, das kann es ja auch nicht sein, dass wir jeden Tag eine halbe Stunde bis eine Stunde im Stau stehen und Lebenszeit dort verbringen.
Das ist erstaunlich. Also das ist ein Beleg, dass man ein Projekt, wenn es denn politisch durch ist, realisieren sollte. Konnte man in dem Fall nicht, weil es rechtliche Widerstände immer noch gibt. Es kann ja jeder für sich selbst entscheiden, was macht die Vokabel Frankenschnellweg mit einem. Bei mir ist es so, dass ich mittlerweile zunehmend ins Grübeln komme. Ich war ein glasklarer Befürworter dieses Straßenbauprojekts bis vor wenigen Jahren, also ohne Wenn und Aber, habe da flammende Kommentare auch geschrieben, weil ich davon überzeugt war, dass es richtig ist, zur Entlastung der Menschen im Westen Nürnbergs, überhaupt zur Bewältigung dieses Dauerstauproblems, aus meiner Sicht eine richtige Maßnahme. Wenn man jetzt so die veränderte Mobilitätsdebatte sich anschaut, die in den letzten Jahren ja massiv Fahrt aufgenommen hat, kann man sich natürlich trefflich die Frage stellen, auch ich tue das, muss man wirklich weit über eine halbe Milliarde Euro in ein Straßenbauprojekt stecken, das aus vielerlei Hinsicht fraglich ist. Diese Fürther Initiative hat es jetzt ja bewiesen. Oder sollte man die Kohle, das ist platt, ich weiß, weil man das Geld ja so nicht hat, weil es ja an bestimmte Fördermittel gebunden ist. Aber wenn man jetzt mal das Geld hätte, so würde ich es mal formulieren, könnte man damit unheimlich viel im positiven Sinn für die Mobilität in dieser Stadt tun. Radwegebau, ÖPNV-Ausbau etc. Da kann man mit einer halben Milliarde schon einiges bewegen. Und insofern, jeder Monat, den es länger dauert, bis das der wirkliche Startschuss, der es bisher ja nicht erfolgt, erfolgen kann, jeder Monat wird es den Befürwortern schwieriger machen. Und ich würde es heute, Stand Mai 2019, nicht mehr ausschließen, dass das ganze Projekt tatsächlich nochmal auf die Tagesordnung kommt. Wir haben einen Kommunalwahlkampf in Nürnberg. Die Hauptbefürworter oder der Hauptbefürworter, OB Nürnbergs, Ulrich Mali, wird in dieser Diskussion keine Rolle mehr spielen. Er tritt nicht mehr an. Sein Nachfolger Thorsten Brehm von der SPD, Nachfolger als Kandidat für das Amt des OBs, hat sich unter dem Aspekt Mobilität anders positioniert als Mali. Gleichwohl gesagt, dass er am Frankenschnellwegeausbau festhalten will. Aber da ist noch aus meiner Sicht nichts in Stein gemeißelt. Die Grünen werden eine Kandidatin aller Voraussicht nach präsentieren, die logischerweise dezidiert gegen dieses Projekt sein wird. Also das wird nochmal munter aufploppen.
Und ich glaube auch, die SPD wird diesmal nicht durchkommen, indem man bloß ein bisschen rumlaviert. Nee. Und das, also es wird ein großes Wahlkampfthema werden, auf jeden Fall. Befeuert durch die ganze Klimaschutzdebatte, genau. Klimawandeldebatte. Und da schlägt das Pendel ja inzwischen auf. Auch wenn die Mehrheit der Deutschen gegen eine CO2-Steuer ist, wer würde schon für eine Steuer sich aussprechen? Aber klar, wenn man tiefer reinschaut in das Thema, merken wir schon, dass die Menschen, habe ich den Eindruck, durchaus auch beunruhigt sind. Mhm. Sie merken, da tut sich etwas, das wir nicht von heute auf morgen, auch nicht durch viel Geld schnell erledigen können, sondern da sind längerfristige Konzepte gefragt. Und ob da jetzt ein riesengroßes Straßenbauprojekt dazu gehört, ist definitiv fraglich. Der Punkt ist für mich der, du hast vorhin ein bisschen angesprochen oder hast gerade angesprochen, ja, dieses Geld ist ja nicht einfach da, man kann es jetzt dafür hernehmen oder für was anderes hernehmen. Aber das ist doch ein Grundproblem auch bei uns in der Bundesrepublik. Du bekommst bestimmte Förderungen, die müssen und macht ja auch Sinn, durchaus zweckgebunden sein. Aber wenn ich mich jetzt entschließen würde zu sagen, passt auf, wir verzichten wirklich auf den Frankenschnellweg, aber wir brauchen dieses Geld, um ganz andere Mobilitätskonzepte aufzustellen. ÖPNV ist ein Schlagwort, aber auch innovative, neue, andere Dinge anzubieten, damit wir diesen Verkehr, und es geht ja nicht darum, den einzustellen, sondern zu reduzieren, auf dieser Strecke zumindest. Und dazu muss ich den Menschen attraktive Möglichkeiten, genau, nur kostengünstige Möglichkeiten anbieten. Genau. Und das geht eben nicht, sondern entweder ich baue diese Straße oder ich baue sie nicht. ÖPNV-Topf ist dann wieder ein ganz anderer Topf, Radwegebau ganz anderer Topf. Also
das ist schade, da ist die Politik, die denkt nicht vernetzt genug, zu sehr in ihren Ressortstrukturen Touren, hat natürlich auch gar kein Interesse, wenn ich mal den Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer anschaue. Ja, gut Nacht, also von dem erwarte ich mir jetzt keine Mobilitätswende, der steht glasklar zur Autoindustrie und ist natürlich ein Freund von Straßenausbauprojekten ohne Wenn und Aber, ist nicht meine politische Linie, ist auch eine, wo ich den Eindruck habe, dass es innerhalb der Gesellschaft wirklich bröckelt am Rückhalt für diese Linie. Ich vergleiche das ein bisschen mit der Umweltbewegung 80er Jahre, da waren die Grünen sozusagen, ich mag es mal auch wieder sehr, sehr platt, die mit selbstgestrickten Pullovern da saßen, belächelt wurden. Wenn man sieht, was daraus wurde, lächelt heute keiner mehr über die Grünen. Sie schicken sich an, die zweitstärkste politische Kraft bei den Europawahlen jetzt zu werden. Am Sonntag in einer Woche wissen wir da mehr, aber deutet einiges drauf hin. Ja, so ist es. Momentan habe ich den Eindruck, mit dieser Mobilitätsbewegung, so würde ich es mal nennen, die Gesellschaft, also die Menschen, wir alle, da wächst ein Bewusstsein, das sagt, nee, es geht nicht so weiter. Ihr könnt nicht einfach so tun, ihr in der Politik, als ob bei uns alles okay ist. Es ist nicht alles okay. Wir machen gerade unsere eigene Umwelt kaputt. Und da ist es halt, ob man das jetzt hören mag oder nicht, so, dass die der individuelle Personenverkehr ein ganz erhebliches Schärflein dazu beiträgt. Das sind die Autos auf den Straßen und deswegen ist da gerade so einiges am Wachsen, einiges am Kippen und es verändert sich was in unserem Grundkonsens. Bis vor wenigen Jahren nochmal, auch in meiner Denke, war ich nicht weit genug, um das zu am Horizont zu erkennen. Ich bin heute deutlich zögerlicher, wenn es um die Bewertung dieses Straßenbauprojektes geht.
Ja, wahrscheinlich ist es aber auch so, dass wir vor Jahren uns noch gar nicht vorstellen haben können, wie die Mobilität anders organisiert werden kann. Genau. Das ist ja auch, es ist natürlich heute nach wie vor das Thema. Wir haben noch keine perfekten Lösungen, aber die Diskussion hat eine ganz andere Fahrt aufgenommen und es an Ernsthaftigkeit gewonnen. Aber das alte Thema war ja immer, wenn ich auf dem Land lebe, wie soll ich denn anders in die Stadt kommen? Und inzwischen kann man ja ganz gut belegen, dass es durchaus Möglichkeiten gibt. Und also ich höre das immer wieder auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die jetzt ja nicht gerade zu den Leuten gehören, die kein Geld haben, aber selbst die sagen, Mensch, wenn ich mal nach Nürnberg fahren will, das kostet mich hin und zurück fast 20 Euro, wenn wir zu zweit, kannst du auch zu zweit fahren, aber mit Family und so, dann noch mit der Unbequemlichkeit, keine Ahnung, noch die Sachen ein bisschen weiter tragen zu müssen, da ist der Anreiz noch nicht groß genug. Also da beginnen die Dinge, es beginnt beim Geld und es geht dann auch um die Taktung und so weiter und so fort.
Bequemlichkeit, aber es wächst ja gerade. Ich erinnere an das Lastenfahrradprogramm, das die Stadt Nürnberg vor kurzem wie viele andere Kommunen aufgelegt hat. In Nürnberg waren diese Lastenfahrräder für Privatpersonen wohlgemerkt binnen weniger Stunden, glaube ich, komplett vergriffen. Ich kenne zufällig jemanden, einen Freund von mir, der ist Seminarrektor an der Mittelschule oder in Mittelschulen, so muss man sagen. Der hat Glück gehabt, der ist fest entschlossen, ein Auto weniger zu fahren mit dem Lastenfahrrad, indem er dann die für ihn nötigen Accessoires, den, keine Ahnung, das Notebook, vielleicht auch den Beamer, was er eben immer braucht bei seinen Schulbesuchen, mitnimmt. Der möchte sozusagen aussteigen aus diesem Individualverkehr, soweit es ihm eben möglich ist. Und Paradebeispiel, gäbe es viele Menschen, da reicht's Förderprogramm einfach nicht. Jetzt wird es, ich will jetzt hier nicht als Öko-Gutmensch dastehen, das wird die Welt nicht retten, auch die Nürnberger Welt nicht. Aber wenn man diese kleinen Programme deutlich befördert und mit mehr Geld hinterlegt, dann glaube ich, kann man auf lange Sicht ein Umdenken realisieren. Und das ist mein Vorwurf an die Politik. Einmal für den Frankenschnellweg, immer für den Frankenschnellweg, ohne Wenn und Aber. Das ist ein bisschen so das, was mich auf die Palme bringt. Ich sitze auch hier und sag, ich habe es vielleicht falsch bewertet, ich würde gerne mal neu drüber nachdenken. Und wenn ich mal so einen Satz aus der Politik hören würde, das würde mich echt freuen, aber da sind alle starr und stur. Ich war vor 20 Jahren dafür, vor 10, vor 5 und jetzt bin ich es auch noch. Und wenn es in 10 Jahren eröffnet wird, stelle ich mich hin und sage, ich habe recht gehabt. Und das ärgert mich zunehmend.
Provokant gesagt, es kann natürlich auch sein, dass man in 10 Jahren sagt, das war eine Fehlentscheidung, ihn nicht zu bauen. Klar. Wir wissen es nicht.
Ich weiß es ja auch nicht. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich jetzt ein expliziter Gegner bin. Ich habe gesagt, ich gerade stark ins Grübeln und ich würde nochmal die Karten neu auf den Tisch legen. Ich weiß, dass das total unpopulär ist, aber ich würde es gerne nochmal diskutieren. Unter Berücksichtigung aller Fakten, und da denke ich wieder an die Nachbarstadt Fürth, ja, die haben natürlich gute Gründe gehabt, dass sie jetzt auch diese Frage stellen, was bringt es eigentlich uns? Es war ja auch eines der Argumente, dass nicht nur jetzt der Nürnberger Westen entlastet wird, sondern insgesamt Verkehrsentlastung stattfinden soll. Scheint ja nicht so zu sein. Und
aber Thomas Jung hat sofort die Reihen wieder geschlossen.
Das ist natürlich schön. Also, aber daran kann man schon erkennen, wie weit wir sind, wenn der Fürther OB reagieren muss. Und er tat dies bestimmt nicht, weil er gerade mal Zeit hatte. Wenn er reagieren muss und bekräftigen, dass Fürth hinter dem Projekt Franken-Schnellweg steht, dann rumort's ganz schön unterm Deckel.
Genau. Dann Frankenschnellweg wäre das eine Thema. Wir haben noch das zweite Thema in Nürnberg, zweites großes Verkehrsprojekt, die Nordanbindung, Flughafen. Wie, hast du da deine Meinung inzwischen verändert, geändert?
Nee, da habe ich sie nicht verändert, aber da ist es für mich ja relativ einfach, jetzt in meiner Denke sozusagen, da war ich schon immer dagegen. Da bin ich es auch in der Tat weiterhin, weil ich glaube, dass der Nürnberger Flughafen bestimmt kein Problem der Erreichbarkeit hat. Also hat man noch nie jemand das Gegenteil erzählen können. Ich höre immer die Argumente von den Wirtschaftsverbänden beispielsweise, den Kammern. Ja, das würde so schwer sein, da hinzukommen. Ja, Blödsinn, ganz ehrlich. Ich kann im Nürnberger Norden rausfahren. Ich komme zu dem Flughafen über die Bayreuther Straße, über die Erlanger Straße. Ich muss ein bisschen sozusagen vom direkten Weg absehen, der durch den Reichswald ginge in Form einer zu schlagenden Trasse, aber das ist schon verkraftbar. Wer am Flughafen mal ist, ich war da zufälligerweise am vergangenen Wochenende, Tag der offenen Tür im Knoblauchsland mal wieder und bin da einfach umgestiegen von einem Bus in die U-Bahn, da ist schon, da haben wir noch ein bisschen Platz, da parken, sind Parkplätze frei, da ist alles
gut. Ist dann am Ende
gut.
Auch wieder eine Frage des Geldes, also Parkplätze gibt es sicherlich genug in den Parkhäusern, muss man halt bezahlen.
Muss man halt bezahlen.
Ist halt so, U-Bahn fährt direkt unter dem Flughafen.
Kein Mensch muss zu diesem Flughafen mit dem Auto fahren. Ja. Wer in Nürnberg den Hauptbahnhof erreicht, und den erreichen viele, der geht ein Stockwerk tiefer, steigt in die U2 und fährt in sagenhaften 12 Minuten zum Albrecht-Dürer International Airport.
Du kannst den Satz auch ohne ein Ä und ohne Stottern sagen.
Ja.
Fährt in 12 Minuten vom Hauptbahnhof.
Genau. Das ist schon bemerkenswert.
Ja, und trotzdem, heute wieder in den, bei uns auch im Portal und auch in der DNN wird darüber berichten, der Ärger mit den Urlaubern, die trotzdem mit dem Auto dahin fahren, sich aber auch das Geld für das Parkhaus sparen wollen und dann ganz Ziegelstein zuparken. Jetzt, die Stadt greift durch, heißt die Überschrift, die etwas reiserische durchgreifen heißt, dass man jetzt Autos, die einmal in der Woche müssen sie sozusagen für ein paar Stunden müssen umgeparkt werden. Das soll halt verhindern, dass die Leute, die 14 Tage oder 10 Tage im Urlaub sind, ihr Auto dort stehen lassen können. Genau.
Die Wildparker, glaube ich, sind es.
Also das sind die Wildparker.
Die Wildpinkler und da geht es um die Wildparker und ja, das ist also ein Problem. Ich bin heute der Falsche für den Podcast, weil ich
bist du heute der Ökomann?
Nee, in dem Fall ja gar nicht mal der Ökomann, aber da macht man aus einer Mücke einen Elefanten. Ich weiß, dass die Ziegelsteiner Anwohner vehement auf die Barrikaden
mit
gehen.
Petition und allem.
Also widersprechen, komm. Aber es ist mir bisher, ich wohne nicht in Ziegelstein, deswegen weiß ich nicht so richtig, worüber ich rede. Ich weiß, ich kenne den Vorwurf, aber dass Ziegelstein jetzt im Chaos der Autos erstickt, es war bisher nicht so. In der Tat haben vor allem während der Sommermonate dort viele Menschen die Gelegenheit genutzt, für lau zu parken, in die U-Bahn zu steigen, keine Ahnung, für 2,80 Euro ein Ticket zu lösen, nee, sogar Kurzstrecke wahrscheinlich, dann von Ziegelstein zum Flughafen, dahin zu fahren, am Rückweg wieder auszusteigen ins Auto. Ja, und gibt es an jedem Flughafen, der in der Nähe irgendwie mit ÖPNV erreichbar ist. Jetzt löst es die Stadt. Ich denke mir, und wenn ich da falsch liege, bitte ich jetzt schon um Vergebung, ich denke mir, es könnte was mit dem Wahlkampfjahr zu tun haben.
Das ist natürlich eine gewagte These, die du hier aufstellst, dass es damit was zu tun haben könnte. Lass uns einfach mal so stehen. Dafür ganz sicher überhaupt kein Wahlkampfthema, dass man jetzt eine Testphase in Nürnberg einführt, wo Radfahrer auf Busspuren fahren dürfen. Also mit Wahlkampf kann das nichts zu tun haben. Es ist einfach nur der Vernunftgedanke, der inzwischen in Nürnberg eingekehrt ist, weil man ja sowieso schon immer eine extrem fahrradfreundliche Stadt ist.
Da gibt es ja Plaketten, die das Nürnberg attestieren. Wettbewerbe gingen an die Kommune. Ich finde es lustig, weil Fahrradfahren in Nürnberg fast eines der letzten Abenteuer, die es noch gibt für Stadtradler. Ich bin immer froh, wenn ich gut wieder in den Pegnitzauen bin, die mich dann wirklich sicher nach Hause führen. In der Stadt finde ich es sehr grenzwertig, Fahrrad zu fahren, weil es einfach zu wenig Radwege gibt. Problem erkannt, nochmal, hatten wir vorhin schon mal, Thorsten Brehm, OB-Kandidat der SPD, hat sich das dick und fett an die Fahnen geheftet. Er will für den Fahrradverkehr was machen. Das ist natürlich ein Versäumnis der Ära Mali. Der OB möge es mir nachsehen, aber es war jetzt keiner seiner Schwerpunkte, den Radwegeausbau in Nürnberg massiv zu befördern. Das sind andere Kommunen weiter. Paradebeispiel hier in der Region ist natürlich die Fahrradstadt Erlangen. Die haben das schon längst antizipiert, das Thema. Egal ob CSU oder SPD, OB übrigens, die sind einfach fahrradfreundlich. Da fährt auch jeder Fahrrad und es funktioniert auch. Und Nürnberg hat Riesenhausaufgaben zu erledigen und das Thema Busspur für Fahrradfahrer ist da eine Zwischenlösung. Ich halte es für eine richtige Zwischenlösung, weil diese Busspuren ja tatsächlich meistens frei sind und dem Fahrradfahrer zumindest ein Gefühl temporärer Sicherheit bieten können. Und das ist wirklich viel wert. Ich habe echt Angst, wenn ich in Nürnberg an einer Hauptstraße, ich bin vor kurzem vom Nordostpark in die Stadt zu uns zum Verlag geradelt, Marienstraße, und wenn man dann die Bayreuther Straße, die äußere Bayreuther, gibt's einen Radweg und dann Bayreuther am Anfang auch irgendwann, wie so oft in Nürnberg, hört der halt auf
Nirvana.
Und dann ist man also auf dieser Bayreuther Straße unterwegs als Radfahrer. Ja, also gibt Schöneres. Bin froh, wenn ich dann wieder weg bin von dieser Hauptverkehrsstraße.
Ja, wir haben uns wirklich andere Städte deutlich die Nase vorn, und das ist eigentlich verwunderlich. Also wenn man eine Verkehrswende, wenn man es mal so formulieren will, hinbekommen will, dann muss ich ja dafür sorgen, dass ich einigermaßen sicher, vor allem, muss nicht immer bequem sein, aber zumindest sicher mich auf dem Radwegen bewegen kann. Da ist wirklich noch sehr, sehr viel in Nürnberg zu tun. Erlangen ist ja, glaube ich, wieder auf den zweiten Platz gekommen bei den größeren Städten. Aber das ist natürlich auch eine Entwicklung, die dort in den 70er Jahren, 80er Jahren eigentlich schon begonnen hat.
Als Student damals war ich unverdächtig, dem Fahrrad zu frönen. War es für mich selbstverständlich, in Erlangen, ist 30 Jahre her, ein Fahrrad dabei zu haben. Steht wahrscheinlich heute noch irgendwo hinterm Bahnhof. Ich habe es leider dann am Ende des Studiums nicht mehr mitgenommen. Möge es mir nachsehen. Aber
also du hast auch dazu beigetragen, zu dem Chaos am Bahnhofsvorplatz, wo man kaum als Fußgänger ja kaum mehr durchkam, aufgrund der vielen Fahrräder, die dort abgestellt
sind. Wird ja regelmäßig aufgeräumt, dann werden die Räder, glaube ich, versteigert.
Ja, Altmetallsammlung, also ist auch ein Recycling, die Wertstoffe werden gesammelt und wieder einer Wiederverwendung zugeführt.
Vielleicht warum bin ich damals übrigens Fahrrad gefahren? Man kann sozusagen, wir Journalisten spannen ja immer gern den Bogen oder bilden die Klammer. Ich habe damals im Süden Nürnbergs in Katzwang gewohnt und musste eben 5-mal die Woche an die Uni nach Erlangen.
Dort wurde dann in die Kochen.
Nein, natürlich nicht. okay. Schlau wie ich bin, dachte ich mir, ich nannte damals einen alten, aber doch fahrtauglichen Opel Corsa mal eigen, und ich bin am Frankenschnellweg verzweifelt. Ich habe es irgendwie, weiß ich nicht, 2 Semester durchgehalten, ging einfach nicht, der Dauerstauweg. Dann bin ich reumütig umgestiegen, ÖPNV-Ticket und in Erlangen mit dem Fahrrad. Und das war nervenschonender, wenngleich die Züge ziemlich voll waren. Aber es war die bessere Lösung.
Bist du wahrscheinlich noch Zug gefahren mit den Waggons, mit den roten, dieses Kunstleder.
Ja, genau.
Und ich bin oft in dem Raucherabteil gesessen, das ist völlig unvorstellbar heute. Aber da war noch Platz wenigstens.
Ja, genau.
Und bist dann völlig verräuchert schon in Erlangen angekommen, also echt, echt schräg. Ich war aber auch in Erlangen zum Teil mit dem Auto unterwegs, habe ja auch in Nürnberg damals gewohnt, weil meine jetzt Frau, damals Freundin, eine Lehre in Schwabach gemacht hat. Und dann haben wir uns halt in Nürnberg eine Wohnung gesucht. Und das eine war sicherlich die A73 war stressig, aber auch, das hat keinen Spaß gemacht, in Erlangen irgendwo hinzufahren.
Genau.
Also das ist wirklich so.
Die haben
so es irgendwie
schon frühzeitig geschafft, den Autofahrer selbst das Bewusstsein zu geben, bleibt fern mit euren Autos, das ist keine Stadt für das Fahrzeug und euch. Und das ist eigentlich ja ganz cool.
Ja, und es hat funktioniert. Und ich glaube, diesen, also aus meiner persönlichen Sicht, den Weg muss man weitergehen. Wir haben natürlich auf dem Land draußen das Problem, dass du wirklich irgendwann immer noch aufs Auto angewiesen bist. Was ich aber schon auch feststellen kann, dass im Freundes- und Bekanntenkreis viele der Kinder, die jetzt 18 oder inzwischen 20 sind, dass die zwar den Führerschein noch machen, also das ist auf dem Land nach wie vor gang und gäbe, aber sich kein eigenes Auto mehr anschaffen. versuchen häufig, wenn die irgendwo studieren sind, mit dem Zug hinzufahren und das Auto eigentlich nur dann der Eltern benutzen, wenn sie am Wochenende oder in den Semesterferien noch ab und zu mal da sind.
Also das auch da Erkenntniswandel, ja längst erkennbar, kein Geheimnis. Der Status eigenes Fahrzeug, der hat sich massiv verändert. Es ist heute kein Statussymbol mehr für die meisten Jugendlichen, zum Leidwesen der Autofirmen. Wenn man das weiterdenkt, wird sich das natürlich irgendwann ohnehin beschleunigen, die Abkehr vom eigenen Fahrzeug. Und wie du zu Recht sagst, selbst der Führerschein, den machen noch die meisten, aber früher, bei mir war es kein Thema, also Führerschein war selbstverständlich. Tag. Mit dem 18. Geburtstag musste das Ding irgendwie da sein. Hat sich heute auch verändert, machen viele, manche machen ihn auch dann mit 20. Und also das ist nicht mehr so, dass diese Notwendigkeit, der innere Zusammenhang, ich bin 18 und muss jetzt Auto fahren können und brauche dazu ein Auto, den gibt es in der Form so nicht mehr.
Ich würde nochmal was Kritisches ein bisschen anmerken wollen zu Nürnberg, weil mir gerade noch einfällt, wir haben ja über diese Mobilität gesprochen. Aber
noch zum Anti-Nürnberg-Block, wenn es so weiter
Aber wir haben ein Thema, über das wir immer wieder gesprochen haben, nämlich Norris-Bike, also die Leihräder. Mhm. Jetzt inzwischen, der Stand ist jetzt erreicht. Also was mich nervt, ist eigentlich immer diese Vorankündige. Ne? Also man hat gemerkt, Norris-Bike so in der Form, wie man es praktiziert hat, es ist eine gute Geschichte an sich, funktioniert aber in Nürnberg so nicht, muss die Angebote anders konzipieren, man muss vielleicht andere Modelle auch noch fahren.
Matthias Obert ist übrigens der letzte Nutzer gewesen von Norris-Bike bis zum Ende.
Ich habe immer noch mein Norris-Bike-Kärtchen und jetzt ärgert mich, dass jetzt die Dinge komplett abgebaut wurden. Also erstens mal hat es ewig gedauert, es sollte dann wieder Norris-Bike sein, dann hieß es, glaube ich, man muss jetzt doch europaweit ausschreiben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also wenn man überlegt, dass das dann 1,5 bis 2 Jahre Stillstand, was einerseits bedeutet, es waren zwar noch Fahrräder rumgestanden, die aber mehr oder weniger immer unbrauchbarer wurden und auch die Technik, also das Anmelden der Fahrräder immer schlechter funktioniert hat. Jetzt ist komplett alles abgebaut. Also dann braucht man schon ganz schön lange, bis man in die Gänge kommt hier in Nürnberg. Und das Zweite ist Carsharing, ist nach wie vor aus meiner Sicht zumindest eher so eine Privatinitiativengeschichte, wo man als Stadt sich nicht richtig rantraut. Wenn man nach Berlin schaut, klar, andere Größenordnung, da prügeln sich mehr oder weniger die Automobilfirmen, um ihre Autos dort platzieren zu können und über die ganze Stadt zu verteilen, um ihre Programme da durchzusetzen.
Ja, aber das ist ja, da kann ich als Kommune tatsächlich, wir sind heute wirklich in der Vorwurfsfalle drin, aber gut, es ist ja eine Entscheidung, was will eine Kommune vielleicht? Offenbar wollte es ja die Mehrheit der Stadträte gar nicht, aber ich könnte als Kommune mit Mehrheitsentscheidungen im Stadtrat ziemlich viel in dem Bereich machen. Ich muss dafür auch Geld in die Hand nehmen, keine Frage, aber dafür erreiche ich dann auch eine innerkommunale Verkehrswende und habe dann dadurch wieder einen Standortvorteil. Momentan ist es ja so, das finde ich das Allerschrägste an der Diskussion, die wir gerade führen über Verkehrspolitik. Es heißt ja immer, wer gegen den Autoverkehr ist, der ist sozusagen gleichzeitig der Totengräber der Innenstadt. Finde ich total schräg, das Argument, weil mir ist ja eine Innenstadt, in der ich kein Auto sehe, höre und rieche, 10-mal lieber als eine, die vor Autos überquillt. Und jetzt verstehe ich immer das Argument.
Das funktioniert ganz einfach. Du bist so lang Freund dieser Fußgängerzone, solange du dort herumläufst und einkaufen bist, bis du dann wieder im Parkhaus bist und in deinem Auto steigst und sagst natürlich, was für ein Scheiß, in diesem Nürnberg kommt man mit seinem Auto nicht vorwärts. Ja. Und wenn du auf dem Fahrrad bist, dann sind natürlich die Fußgänger dir im Weg und die Autofahrer gleich zweimal. Also wir Menschen sind schon auch ein bisschen eigen.
Seltsame Spezies.
Seltsame Spezies, definitiv. Ja, aber wir werden trotzdem weiterhin über ÖPNV reden und reden müssen. Ganz, ganz wichtig, glaube ich. Und vielleicht würde ich es nicht als Vorwurf bezeichnen. Wir möchten ja auch gerne Anregungen geben.
Lösungsorientiert. Konstruktiver Journalismus wird im Podcast Heucher mal Einzug halten.
Genau. Wir überlegen uns dann bis nächste Woche, wie wir das mit den Radwegen lösen, wie wir ein vernünftiges Fahrradverleihsystem herbekommen, wie wir ein Carsharing-System herbeiführen und natürlich, wie es gelingt, dass der 1. FC Nürnberg in der nächsten Saison wieder in der ersten Bundesliga spielt.
Letzteres ist ganz einfach. Keinen Spieler verkaufen, nicht Michael Köllner wiederholen und alles wird gut.
Der perfekte Abschluss in diesem Sinne. Euch eine schöne Woche, einen letzten schönen Bundesliga-Spieltag und wir hören nächste Woche wieder voneinander.
Genau, bis dahin. Ciao.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.